dir ist immer Leidenschaft dabei. Wertiger, schöner, wertvoller und besser.
Selber, also ich probiere auch selber immer wieder Sachen aus, weil ich ja ein Hardliner bin.
Und dann steht der bei mir zu Hause und ich habe einen vollen Vogel gehabt, bevor der den ersten Fleck gehabt hat.
Schön und was ist nicht schön?
Immer Reibungsflächen.
Ich habe da auch meine Handschrift natürlich dann sehr stark reingeben.
Dann ist es Geschichten erzählen. Ich habe nie was anderes gemacht. Aria erzählt.
Der Design-Podcast von Simon Ladner
und Peter Zeitelhofer. Über die unendliche Welt der Möbel
und alles, was damit zu tun hat. Oder auch nicht.
Oder auch nicht. Simon, wie lange reden wir jetzt eigentlich schon, dass wir beide einen Podcast starten? Eigentlich schon lang.
Eine gute Frage, ich glaube. Sicher, glaube ich, war die erste Idee vor 2 Jahren, circa. Und da hast du noch keine Erfahrung gehabt.
Das stimmt.
Hat sich ein bisschen geändert.
Ja.
Ich war nur quasi passiver Zuhörer. Und ja, es gefällt mir, dass wir es schlussendlich jetzt geschafft haben.
Ich finde das super. Ich habe teilweise schon gar nicht mehr dran gedacht. Aber dann immer wieder, wenn wir uns gesehen haben, haben wir kurz drüber gesprochen. Aber so wirklich die große Idee ist dann erst gekommen vor ein paar Monaten und eigentlich sensationell, dass wir das Ganze so schnell umgesetzt haben. Taugt mir.
Das auf jeden Fall, wie gesagt, für mich beschäftigt es natürlich tatsächlich, weil ich viel Podcast höre, auch immer wieder suche nach Design- oder Möbel-Podcasts, weil es mich vom Thema natürlich nicht nur beruflich, sondern auch privat interessiert und ich auch gern Podcasts konsumiere und ich aber nie was gefunden habe.
Nein, es gibt da nichts, wir haben beide gesucht. Ich habe
dann auch gesucht, ja. Und also auch auf Englisch nichts wirklich gefunden. Und dann war natürlich die Idee oder die Umsetzung dann tatsächlich, wie du sagst, sehr schnell.
Ja. Aber es ist ja so, wir zäumen das Pferd jetzt schon wieder von hinten auf, das machen wir jetzt nicht. Wir sollten jetzt einmal generell Hallo sagen, wir sollten einmal sagen, was haben wir vor, wie heißt das Ganze, wie heißt unser Baby, an dem wir die letzten Wochen gearbeitet haben. Genau, also einmal an unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, denn wir sind auch per Video live dabei, aber auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, hallo. Wir begrüßen euch sehr herzlich zur ersten Folge, zur ersten Ausgabe, und das ist wirklich cool für uns, von Aria erzählt, dem Design-Podcast von
Simon Ladner
und Peter Zeitlober. Wir beide haben schon lang eigentlich eine freundschaftliche, aber auch berufliche Geschichte hinter uns, und das ist das nächste Kapitel, und das finde ich jetzt sensationell, dass wir beide jetzt da sitzen als Podcast-Liebhaber, aber auch bei mir ist es so, ich bin mittlerweile, wie du gesagt hast, Podcaster. Aber die Liebe zum Design verbindet uns ja auch.
Definitiv. Also ich glaube, das war einer der Anknüpfungspunkte, warum wir uns von Anfang an so gut verstanden haben. Also das ist ja bei mir nicht der tägliche Fall, dass ich wen über berufliche Punkte kennenlerne und es dann erstens sich auch so eine Freundschaft entwickelt. Also ich glaube, wir kennen uns jetzt mittlerweile uns privat und haben auch viel miteinander privat zu tun. Das ist natürlich nicht der tägliche Fall, dass sowas passiert. Natürlich wünschenswert.
Ja, stimmt.
Und ja, ich bin natürlich, du kennst mich mittlerweile jetzt nicht der erste überschwängliche, freundlichste Mensch und so weiter.
Schau dir doch an jetzt gerade.
Ja, darum freut mich das besonders, dass das, ich weiß ja gar nicht, wie lange das jetzt schon her ist, aber sicher 5 Jahre auf jeden Fall.
Warst du, ich glaube, länger.
Wahrscheinlich länger, ja. Und ja, du wohnst mittlerweile in Linz.
Stimmt, ich war damals noch Salzburger.
Du warst noch Salzburger, ja.
Genau. Herr Simon, pass auf, bevor wir über das Ganze reden,
ja.
Und wir merken jetzt schon, wir haben wirklich viel zu erzählen. Ja. Wir haben uns ja überlegt, wir haben so verschiedene Kategorien dann in dem Podcast Aria erzählt. Und eine davon soll sein, weil du halt nicht nur Liebhaber bist von gutem Design, in welcher Richtung auch immer, sondern du auch wirklich ein Genussmensch bist. Und ich das sehr genieße, wenn du zu mir nach Hause kommst auf Besuch, dass du immer irgendeine spezielle Flasche Wein mit hast, haben wir uns gedacht, das bringen wir in den Podcast. Und genauso starten wir jetzt auch diese erste Episode. Was hast du denn heute mitgebracht?
Stimmt, also ich muss auch gleich dazu sagen, ich bin natürlich kein Weinprofi und auch kein Sommelier oder irgendwas, sondern bin, wie du sagst, Fan von schönen Sachen. Ich finde, Weinflaschen habe ich immer schon in meiner frühesten Jugend dann damals tatsächlich noch Design ausgesucht und bin auch nicht eingefahren. Ne? Also ich habe zum Beispiel einen Klaus Preisinger damals im Wein & Co. tatsächlich nach diesem extrem minimalistischen Etikett ausgesucht und nach wie vor trinke ich nach wie vor super gern. Super spannender Wein einfach und hat immer nur das Etikett. Finde ich auch immer ein gutes Zeichen.
Absolut.
Und heute habe ich mitgebracht was Spezielleres, auch was Trinkbares, weil wir sind ja jetzt da im ersten Podcast, da wollen wir natürlich nicht gleich eine harte Flaschen Wein trinken, sondern das ist eine Kollaboration aus vom Wolfi Ortner und die Donauwirtinnen in Linz gemeinsam mit dem Weingut Viktor Fischer aus Dreismauer, nennt sie Alu Rot. 3,5% Alkohol, super drinkable, also ist Wein mit Traubensaft und dann nachträglich mit Kohlensäure versetzt, also nicht jetzt gespritzt in dem Sinn, sondern wie am SodaStream sozusagen, hat man ihm dann nur eine Kohlensäure dazugeben, also keine Flaschengärung wie Petnat oder irgend sowas, sondern einfach, ja, ich nenne es ein Kracherl. Ja. Also ist sommerlich für sowas zum Beispiel, trinkt man gekühlt. Und warum heißt der Alu Rot? Ich glaube, der Wolfi, sein ursprünglicher Plan war, dass er das in Aludosen abfüllt.
Okay.
Das hat dann aus gewissen Gründen nicht wirklich hingehauen. Ich glaube, er arbeitet immer noch dran, aber sie haben den Namen mal belassen. Wolfi Ortner macht für uns das ganze Grafikdesign und alles, was mit Werbung zu tun hat, auch schon jahrelang. Und deswegen habe ich dann heute mal als erstes mitgenommen. Kann man jetzt auch nicht so kaufen, sondern ich glaube, bei den Donauwirtinnen, die haben ein paar Flaschen. Die schenken den, glaube ich, auch aus. Und ja, jeder, der Lust hat, schaut vorbei bei denen.
Ja, ich freue mich auf jeden Fall wahnsinnig drauf. Machen wir auf, Simon.
Machen wir auf.
Und alle, die uns jetzt schon zuhören, die merken, wir reden uns gern ein. Ja? Also allein, wie viel du über den Wein zu erzählen gehabt hast, ist ja eine Sensation. Aber es gibt einfach so viel zu erzählen über gute Sachen. Was ich natürlich sagen muss, ich habe mich gleich erinnert dran, wie du gesagt hast, du suchst den Wein teilweise nach dem Etikett aus. Das ist ja etwas, was früher verpönt war. Ja, aber würdest du sagen, dass man Sachen eigentlich nach der Optik aussuchen kann und erst dann vielleicht einmal ein bisschen tiefer graben sollte? Natürlich ist nicht alles Optik, aber ist es bei den schönen Dingen so, dass die Optik das Erste ist, für dich zumindest, was dich anspricht?
Grundsätzlich kann man das jetzt natürlich als oberflächlich bezeichnen.
Ja, deswegen sprich ich es an.
Genau. Und in vielen Lebenspunkten würde man es wahrscheinlich nicht so machen. Ich bin allerdings der Meinung, wenn man sich ein gutes Design leisten kann, dann steht man meistens zu dem Produkt oder glaubt man zumindest, dass man ein sehr gutes Produkt hat. Und ich glaube, heute ist es ein bisschen anders, weil es ist immer noch nicht inflationär geworden, witzigerweise, oder auch bei Autodesign. Ja. Ich finde, ein schieres Autodesignen kostet wahrscheinlich im Endeffekt gleich viel Geld, als wie ein schönes Autodesignen. Und wird halt manchmal auch absichtlich gemacht in die andere Richtung. Ja. Also ich kann natürlich auch suggerieren, ich bin besonders preiswert, besonders billig mit einem nicht so ansprechenden oder schlechten Design, was ja dann im Endeffekt auch wieder nicht schlecht ist, wenn man das möchte. Und genauso geht es in die andere Richtung und bei Wein bin ich bisher tatsächlich gar nicht eingefahren.
Wir werden so viel zu erzählen und zu reden haben. Also Simon, auf unseren Podcast Auf Aria erzählt.
Ja.
Ich freue mich voll drauf.
Cheers.
Cheers. Ja, geil. Also du enttäuscht mich nicht. Es ist immer wieder was Neues dabei.
Genau.
Simon, warum machen wir diesen Podcast? Darüber haben wir viel diskutiert und wie wir zusammengekommen sind. Und da jetzt vorher im Intro haben wir schon drüber gesprochen. Hast du gesagt, hey, es gibt keinen Design-Podcast im deutschsprachigen Raum. Ich glaube, im englischsprachigen ist es ein bisschen anders, aber auch nicht wirklich. Es gibt Uhren-Podcasts, werden wir auch anschneiden, aber das ist auch nicht unser Hauptaugenmerk. Aber so Interior-Design, Architektur und so weiter, da ist wirklich mau.
Ja, ich kann mir nur erklären, dass das damit zu tun hat, dass es natürlich ein extrem visuelles Thema ist.
Komplett.
Das heißt, ohne Bilder, ohne Sachen zum Anschauen, muss ich schon ein bisschen ein Vorwissen oder gewisse Produkte müssen mal was sagen, weil sonst habe ich einfach gar kein Bild dazu im Kopf. Das ist mit anderen Konsumgütern vielleicht ein bisschen einfacher oder da gibt es vielleicht eine Community, die schon ein bisschen mehr Bescheid weiß. Und generell in Österreich hat Möbeldesign ja leider nicht mehr so einen Stellenwert wie jetzt in anderen Ländern.
Aber warum sagst du nimmer? War das einmal anders?
Ich glaube, dass es einmal anders war, ja. Also um die Jahrhundertwende, Jugendstil, wo wir auch noch sehr gute Architekten und Designer, namhafte gehabt haben, wie Josef Hoffmann, der bahnbrechende Möbel auch gemacht haben. Ja. Und dann hat das aber in der Bildung, in der Schulbildung oder generell im Ganzen, in der öffentlichen Wahrnehmung irgendwann mal nicht mehr stattgefunden. Und Zweiter Weltkrieg etc. war da sicher auch nicht förderlich. Und dann glaube ich, wenn es dann mal von der Gesellschaft so wegkommt und auch dann keine österreichischen Designer mehr oder nicht wirklich da nachkommen oder bekannt werden dadurch, dann ist in der öffentlichen Wahrnehmung nicht mehr am Tisch oder am Tableau oder für einen relevant. Und wir sind jetzt natürlich auch Gesellschaft im Vergleich, wenn ich das mit Amsterdam oder Kopenhagen oder wo immer schon das Leben relativ teuer war, wo sich Leute einfach oft auch mit Arbeitskollegen, mit Freunden zu Hause getroffen haben, dort lieber was getrunken haben oder dort auf einen Kuchen oder was auch immer sie getroffen haben, war denen natürlich wichtiger, wie schaut mein eigenes Zuhause aus? Welche Möbel sind da drinnen, welche Beleuchtung, wie ist das eingerichtet? Und bei uns kommt oft vor, es ist wichtiger, was quasi für Gartenzaun und für Auto vor der Garage steht, damit der Nachbar glaubt, der kann sich das und das leisten. Aber wie es dann drinnen in den Häusern ausschaut, glaube ich, ist bei uns eher ein bisschen nebensächlich.
Aber ich glaube gar nicht, dass das so ein bewusstes Thema ist, teilweise. Ich glaube, dass man gutes Design oder das Auge für gutes Design, das Bewusstsein für eine Mischung aus eben der Funktionalität und dem Aussehen, dass man das lernen muss, dass man mal erfahren muss, was es überhaupt gibt da draußen. So ist ja mir gegangen. Also ich habe immer darauf, zumindest habe ich mir das gedacht, darauf Acht gegeben, wie es bei mir zu Hause aussieht. Aber seit ich dich kenne, und ich glaube ganz viel von denen, die dich kennen, bei denen ist es ähnlich, seit ich dich kenne, hast du eine komplett neue Welt mir geöffnet, was auch nicht immer gut ist, ja, weil man plötzlich jedes Item, jedes Ding da draußen mit anderen Augen sieht. Aber ich glaube gar nicht, dass das so eine bewusste Entscheidung ist von uns hier in Österreich, dass man sagt, okay, mir ist der Schein wichtiger als das Sein dann hinter den Wänden. Ich glaube einfach, dass die Wahrnehmung gar nicht mehr so da ist. Glaubst du wirklich, weil du vorher gesagt hast, das Problem ist, wie wir darüber gesprochen haben, dass es noch keinen deutschsprachigen Podcast gibt, glaubst du wirklich, dass das Thema so ein visuelles Thema ist? Ich glaube nämlich, dass die Geschichten hinter den Dingen ganz, ganz wichtig sind auch.
Natürlich, das ist ja der Grund, warum wir es machen. Mhm. Weil wir natürlich auch, wir haben jetzt unsere neue Website, man schaut natürlich immer, dass man das bildlich und cinematografisch etc. perfekt aufbereitet. Mhm. Aber eben, wie du sagst, die Geschichten dahinter, die sind sehr schwierig zu kommunizieren, vor allem textlich. Also natürlich kann ich jetzt auf die Website solche langen Texte stellen, aber es wird sich keiner durchlesen. Und da kommt dann für mich eben auch das Thema Podcast ins Spiel, wo ich einfach interessante Themen oder die für uns auch relevant sind oder die halt man nicht auf den ersten Blick an einem Möbel sieht, auch transportieren kann, wie er möchten. Also wir möchten ja unsere, nicht nur unsere Kundinnen und Kunden, sondern auch Freunde, Freundinnen des Hauses, die ja einfach Interessenten sind, einfach nur mehr eine Möglichkeit geben, in das Thema tiefer einzutauchen, verschiedene Produkte näher kennenzulernen, verschiedene Trends, wenn wir auf Messen unterwegs sind, wenn wir Designer treffen etc., da einfach nur ein bisschen mehr Hintergrundinfo auch geben zu können. Und da finde ich halt die Version Podcast sehr, sehr treffend.
Na, absolut. Wobei man sagen muss, wir werden auf das, was den Podcast ausmacht, werden wir später noch eingehen, das wird kein Werbepodcast werden, sondern das wird im Prinzip ein Podcast werden von zwei Jungs, von zwei Freunden, die über eine ihrer Leidenschaften sprechen. Das heißt, der Simon ist Geschäftsführer bei Area und hat große Einblicke und wird aus dem Nähkästchen plaudern, von neuen Trends, die er auf der Messe in Mailand zum Beispiel sieht und diese mit nach Hause nimmt. Also Area ist unsere Base, aber wir werden darüber hinausgehen. Wir werden uns vieles anschauen in den nächsten Folgen. Hoffentlich werden es ganz, ganz viele, aber es wird auf keinen Fall eine reine Area-Werbung. Das muss man auch dazu sagen.
Auf keinen Fall. Ich bin ja jeder, der mich kennt. Sehr kritischer Mensch, vor allem was diese Sachen anbelangt, und ich werde da auch Sachen ansprechen, die ich nicht für gut befinde, ja, oder wo sehr ich gut. Wem abrate von gewissen Sachen, weil wir da auch die Erfahrung haben mittlerweile und wir auch, wenn es zu uns wieder reinkommt, wir das ja auch machen. Also ich empfehle niemanden, der mir sagt, er möchte möglichst unproblematische Tischoberfläche, dann die heikelste Tischoberfläche und er ist dann ein Leben lang unzufrieden mit dem Ding. Also das ist das, was wir tunlichst vermeiden wollen und da sogar eher ja, sehr offen mit unseren Erfahrungen auch umgehen oder die wir selber, also ich probiere auch selber immer wieder Sachen aus, weil ich ja ein Hardliner bin, was gewisse Oberflächen und gewisse Lederarten, Produkte, also ich persönlich kann ja damit umgehen und ich mag das auch, wenn sich ein Material verändert, wenn sich eine sehr starke Patina entwickelt. Ich weiß aber, dass das nicht die allgemeine ja, Meinung oder Wunsch wann wir zum Beispiel vor Leder geht, ja, weil jeder glaubt beim Leder, toll, das kann ich abwischen, es passiert nichts. Aber es gibt halt auch, je teurer Leder wird oder desto hochwertiger eigentlich ein Leder ist, desto weniger Farbauftrag ist oben und desto empfindlicher wird es. Ja. Mhm. Du weißt das selber, du hast da einen Sessel davon.
Ich hab mich gerade daran erinnert, ja, wie das bei mir war. Genau. Ich habe mir den Swan gekauft in dieser Special Edition rosa-rot Naturleder und so weiter, Swan von Fritz Hansen. Und dann steht der bei mir zu Hause und ich habe einen vollen Vogel gehabt, bevor der den ersten Fleck gehabt hat. Hat sich im Prinzip keiner draufsetzen dürfen. Gell? Und dann kommst du einmal mit nassen Haaren drauf. Und dann geht es nie wieder weg. Mittlerweile muss man sagen, schaut er wesentlich toller aus dadurch. Ja, jetzt ist er, glaube ich, wie alt wird er sein? 8 Jahre mittlerweile. Und da sieht man auch, was gutes Design ausmacht, nämlich auch Langlebigkeit. Mhm. Aber der schaut perfekt aus. Der hat die Farbe komplett verändert und ist ein super, ich würde nicht sagen Vintage-Sessel geworden, aber er ist einfach
er lebt mit dir immer noch mit.
Komplett und verschiedene Umzüge mitgemacht und so weiter. Würdest du sagen, dass man Design oder das Auge für Design lernen muss, lernen kann?
Es ist natürlich immer grundsätzlich ein subjektives Thema. Ja. Ich tue mir ganz schwer damit, weil ich für mich sagen kann, glaube ich, dass ich entscheiden kann, was ist schön und was ist nicht schön. Aber es ist natürlich immer die subjektive Meinung von einem Simon Ladner. Witzigerweise passt es auf die meisten meiner Kunden und Kundinnen. Ob man es lernen kann, ich glaube, es ist wie bei vielen Sachen, hat sicher was mit einem gewissen Talent zu tun, genauso wie Farben. Ja. Farben ist auch natürlich subjektives Thema, aber es gibt halt Leute, die haben da eine Sicherheit, sie können oder trauen sich auch Sachen zu kombinieren, zu mischen, egal was jetzt da gerade in oder modern ist. Und genauso ist es auch bei Design im Prinzip. Ja. Und ja, ich glaube, es braucht eine gewisse Ausbildung. Ich glaube, es braucht schon viel. Je mehr man sich auskennt, desto mehr erkennt man die Hintergründe oder auch, man muss mal fast sagen, also das Design, was jetzt ja entsteht, das referenziert sich meistens auf irgendwas. Ja. Also die Designer der jetzigen Zeit referenzieren sich gern natürlich auf Mid-Century, auf diese Sachen, die halt schon mal da waren, ne? Weil es natürlich jetzt sehr schwer ist, jetzt in der Jahr 2025 was Neues zu bringen.
Aber glaubst du das wirklich, ja, dass es tatsächlich so schwer ist?
Ja, weil es, glaube ich, der Hintergrund ist der, diese Möbel, die zu diesen Zeiten entstanden sind, also Mitte 20. Jahrhundert, wo haben immer, und jetzt nur Klassiker sind, haben irgendwas mit einer kompletten Neuerung zu tun gehabt, entweder vom Material, von der ja, Modernität, weil wenn du zurückdenkst, wie deine Oma oder sogar deine Eltern eingerichtet waren oder immer noch sind und welche Sachen Ims oder so zum Beispiel damals schon gemacht hat. Also wir sitzen eh gerade auf einem guten Beispiel davon, der ist von 1956, der Last Chair. Weil ich mir da vorstelle, waren meine Eltern noch nicht einmal auf der Welt.
Ja, ist unglaublich. Ja.
Und wie aber meine Eltern dann, oder wie ich aufgewachsen bin, was wir für Möbel gehabt haben, oder alle, was ich kennt habe, ja, da wäre das als hypermodern empfunden worden. Ja. Und er ist heutzutage noch als immer noch extrem modern präsent. Mhm. Aber es war damals natürlich von der Materialität her, er wollte auch an so einen englischen Clubsessel neu interpretieren. Und deswegen, glaube ich, funktioniert er dann auch so lange. Wenn die Idee und das Design wirklich dahingehend gut war und meistens war es dann auch ein neues Material oder Materialeigenschaft, die da verwendet worden ist, in dem Fall dieses Biegen der Sperrholzschale. Und da gibt es halt, muss man sagen, heutzutage kaum ein Material, was noch nicht verwendet worden ist.
Aber siehst du trotzdem immer wieder Sachen, die dich überraschen, wo du denkst, hey, jetzt hat es wieder mal einer geschafft? Oder ist es wirklich, so wie das klingt, ist es nicht mehr sehr spannend, Designer zu sein? Kann man das so sehen?
Ich glaube, es ist schwierig oder ich beneide jetzt keinen. Also es ist sehr komplex geworden natürlich. Mhm. Wenn dann natürlich mal was aufgeht, ist es natürlich ein großer Wurf meistens. Also das ist, glaube ich, das Spannende, diese Suche nach diesem Funken und die, also diese guten Designer oder Designerinnen, die beschäftigen sich schon auch sehr mit der Produktion, was da eben nun möglich ist, oder denen ist ja das Handwerk sehr wichtig, das finde ich ja persönlich auch immer. Aber natürlich muss man auch sagen, heutzutage wird das meiste am Computer entworfen und dann halt mit irgendwelchen Prototypen in Kartonbauweise oder so dann irgendwie zu einer Form gebracht. Und damals war das halt schon noch anders. Also erstens einmal hat man den Druck nicht so gehabt, sondern da ist halt dann was entstanden und dann war es, auf einmal waren alle, also das waren teilweise ja Lehmmodelle, ganz komplex, wo das wirklich auf einem Zehntelmillimeter oder was da schon dann gemacht worden ist, und deswegen funktionieren die Produkte auch noch so gut. Also eben auch nochmal auf IMS zu referenzieren, da sitzen sowohl Männer als auch Frauen sehr, sehr gut drinnen, und das haben auch heutzutage nicht mehr viele Produkte, dass ich wirklich eine Bandbreite von Personen drauf sitzen lassen kann, egal welche Größe, und es gibt so eine einheitliche Meinung, man sitzt gut drauf, sondern entweder taugt er oder taugt er nicht. Aber bei IMS kann man das mit gutem Gewissen sagen, oder Wegner auch, dass die Sachen einfach immer noch 70 Jahre später oder
75 Jahre. Es ist eigentlich später, ja, der Wahnsinn, oder wenn man sich überlegt. Ja. Aber sag einmal, ist vielleicht das auch das Spannende an deinem Beruf, dass du, oder an der Leidenschaft, Beruf, Berufung, ich weiß nicht, bei dir habe ich immer das Gefühl, es geht eigentlich drüber hinaus. Ist es das Spannende, dass du immer auf der Suche bist nach Sachen, die funktionieren, aber nicht nur in der Gegenwart, du schaust da zurück. Also ich glaube auch nicht, dass du jedes Design von früher kennst, aber sehr viele, also viele, mit denen ich gesprochen habe, die halten die für zumindest den besten Interior-Design-Experten hier in Linz. Manche sagen in Österreich, also du gehörst zumindest zu den Guten, aber alles wirst auch du nicht kennen. Bist du immer noch auf der Suche? Macht es das ein bisschen aus? Ist das das Salz in der Suppe bei Area? Dass Area, wenn es etwas gibt aus der Gegenwart, was wieder funktioniert, dass man es dann bei euch kriegt?
Ja, natürlich. Also ich versuche es natürlich, also ich schaue mal, wie gesagt, ich bin auf den Messen jedes Jahr immer noch unterwegs. Also da wären natürlich nicht nur neue Produkte, sondern es gibt da wieder Auflagen von Designs, die schon vergessen sind oder vergessen waren, neue Farbausführungen etc. etc. Also da dreht sich schon auch viel um bestehende Designs, die wieder aufgelegt werden oder die in diesen Schubladen schlummern, wie man so schön sagt. Und der Anteil an wirklich neuen Möbeln ist grundsätzlich überschaubar, beziehungsweise sehr viel Copy. Mhm. Das muss man schon noch sagen. Ja. Mhm. Also wenn dann mal ein Produkt kommt, das funktioniert, dann kann man davon ausgehen, bei der nächsten Messe,
dann haben es alle.
Genau.
Oder viele zumindest. Ja. Kannst du dich erinnern, gehen wir mal ein bisschen zurück in deine eigene Vergangenheit, wenn wir schon über die 50er Jahre gesprochen haben, irgendwann werden deine Eltern dann auf die Welt gekommen sein. Kannst du dich erinnern, wann du das erste Mal mit Design in Berührung gekommen bist? Oder das, vielleicht hast du damals gar nicht gewusst, dass das Design ist, aber kannst du dich erinnern, wann du zum ersten Mal irgendwas in der Hand gehabt hast, wo du gedacht hast, das ist wertiger, schöner, wertvoller und besser als die Sachen, die du bis jetzt gekannt hast?
Schwierig. Für mich ist sicher, wahrscheinlich hat es mit Spielzeug zu tun, und das war Lego tatsächlich. Also wir haben, es gibt zwei Brüder, und wir haben immer schon, Gott sei Dank im Nachhinein gesehen, sehr viel Lego bekommen. Und ich habe das geliebt. Und zwar, ich habe das einmal, also ich habe das sofort ausgepackt, habe es gekriegt, habe es einmal aufgebaut, wie es in der Anleitung gewesen ist. Mhm. Und dann habe ich es sofort wieder zerlegt und habe einen riesen Lego-Fundus gehabt. Also ich habe mehrere Tonnen Lego, also so nicht Tonnen im Gewicht, sondern halt so Spielzeugtonnen, ja, und habe dann eigene Sachen draus gebaut. Und das hat mir an Lego so gereizt, dass das nach der Anleitung super funktioniert hat, war dann ein super schönes Ding. Aber dann diese eigene Fantasie und diese eigenen Ideen auch umsetzen zu können, das hat mich dann an Lego am meisten gereizt und ich habe auch sehr bald mit Lego begonnen. Also ich habe schon Playmobil und so gehabt, aber das hat mich, bei Playmobil hast du die Möglichkeit eben nicht. Du hast du halt deine Ausführungen und deine Modelle und mit dem hast du spielen können. Hast natürlich jetzt einen Feuerwehrmann auf ein Indianerpferd setzen können.
100%.
Und ich habe zum Beispiel nie Duplo gehabt. Also Duplo haben wir gar nicht gehabt, sondern ich habe sehr bald mit Lego angefangen.
Ich habe immer das Gefühl gehabt, mit Playmobil kannst du Geschichten erzählen. Und zwar tolle Geschichten. Also ich habe Playmobil genauso gern gehabt, aber mit Lego kannst du die Welt neu erfinden, oder?
Genau.
Weißt du nur, was du gebaut hast? Bei mir waren es immer Flugzeuge.
Nein, Flugzeuge gar nicht. bei mir waren es tatsächlich viel, also Auto, also auch bei Lego Technik, also über Lego Technik und normales Lego, also es war viel Auto-Sachen dabei, aber auch viel, so Force und also so Indianergeschichten, okay. Das haben wir grundsätzlich immer schon taugt, Karl May. Ich habe sehr viel, also alles, was mit Büchern zu tun gehabt hat. Das war grundsätzlich immer schon. Und ja, da kann man eben sagen, ja, ist das Design, ist nicht Design. Es ist, finde ich, Lego heutzutage noch ein extremer Hype auch darum. Also die Sachen sind auch richtig, richtig komplett teuer geworden. Ja. Und letztens mal angeschaut. Und deswegen ist für mich auch ein gutes Design, weil es ein Spielzeug ist, das keine Ahnung, wie lange schon einfach funktioniert und immer nur Kinder anspricht und die das auch immer weiterentwickelt haben.
Und eigentlich aus einer Idee bildet sich da die Welt neu, das musst du überlegen.
Und es ist auch was sehr Architektonisches natürlich.
Komplett, komplett. Wir haben gesagt, wir stellen uns gegenseitig vor. Also ich wollte jetzt ins Wort fallen jetzt dann, also das ist einmal der gute Einstieg. Aber ich probiere es einmal. Ich werde einmal ein bisschen den Simon Ladner pitchen, so wie ich die kenne. Kennengelernt haben wir uns bei Area, ich würde sagen, vor ungefähr 8 Jahren. Ich habe gar nicht gewusst, dass die gibt. Bis dahin war für mich Area am Möbelhaus, verzeih mir den Ausdruck, in Salzburg. Ich habe in Salzburg gelebt und ich bin dann irgendwie über Umwegen zu Area gekommen und wir haben darüber gesprochen, dass ich erste Texte für euch schreibe. Das ist ja viel mehr geworden später und wir haben Magazine mittlerweile gemacht, ich textiere einiges auf der Website und so weiter. Aber es war damals im Gespräch, dass wir mit Area was machen und für mich war Area damals die Katharina in Salzburg. Und dann sagt sie, ja, treffen wir uns, passt, aber mein Kollege aus Linz, der Simon, kommt. Und dann kommst du daher und bist im ersten Moment, wie du zuerst sagst, so leicht reserviert. Aber irgendwie haben wir relativ schnell in das ganze Thema gefunden, waren dann auch essen. Und es ist spannend, weil wir sind sehr schnell Freunde geworden. Und du hast mir auch damals den Umzug, der ja bei mir der Liebe nach Linz gegangen ist, du warst der erste Freund, den ich in Linz gehabt habe. Du hast mir es leicht gemacht, ja, und wir waren sehr schnell Freunde. Und für mich warst du immer ein Mensch der Extreme in vielerlei Hinsicht. Gell? Also wenn man bei Area schaut, wie gut du dich auskennst, was du für einen Produktvogel eigentlich hast, ist ja irre. Also was du dich über Materialitäten aufregen kannst, was du aber auch über Materialitäten Positives sagen kannst, ist unwahrscheinlich. Und das macht es, glaube ich, auch aus, warum die Leute gern zu dir kommen und sagen, hey Simon, das ist meine Wohnung, welche Sessel oder welchen Stuhl soll ich da drinnen aufstellen? Ja? Und du hast sofort eine Idee und du verfechtest diese Idee. Also das ist jetzt nicht irgendwie, wie wenn man in ein normales Möbelhaus geht und dort sagt, ich hätte gerne eine Couch und die sagen, ja passt, wir haben 5 und jede von denen hat Eigenschaften, aber es ist wurscht, sondern bei dir ist immer Leidenschaft dabei. Und diese Leidenschaft zieht sie meiner Meinung nach nicht nur durchs Berufliche, sondern durch deine ganzen Interessen, die du hast. Also wenn ich mit dir über Hip-Hop spreche, dann ändert sie deine Sprache völlig und das ist so lustig. Diese Seite von dir, diese Welt zu sehen, wenn es bei dir um deine, würde ich sagen, ganz große Leidenschaft geht, das Rennradfahren, dann ist das auch so viel mehr als der pure Sport, sondern bei dir geht es darum, wie das Bike-Design, ich würde sagen, es geht um Farbnuancen, es geht um die Materialien, aber bis ins letzte Detail. Das heißt, es gibt, glaube ich, nicht viele Menschen, so wie dich, die bis ins Letzte sich für Dinge interessieren. Und das ist genau das, was unsere Freundschaft von Anfang an so spannend gemacht hat, weil du auf keinen Fall ein Mensch bist, der höflicherweise zustimmt zum Beispiel. Oder der sagt, na, das ist super, Peter, alles ist gut. Sondern wenn ich mit dir über was sprich, dann weiß ich, dass ich eine ehrliche Meinung zurückkriege. Das ist im Privaten so, das ist beim Wohnen sowieso so. Also ich kann mich erinnern, wie du zum ersten Mal in die Wohnung bei uns in Linz gegangen bist, die Babsi und ich, meine Frau, also wir sind einfach so, wie die Wohnung ist. Und du hast gesagt, na, kitschig ist, aber zu euch passt. Kannst du dich erinnern?
Weiß ich nicht mehr genau.
Aber kennst dich wieder in der Beschreibung?
Ja, klar. Also, nein, das weiß ich auch. Also, wie gesagt, ich bin tatsächlich natürlich zu ehrlich manchmal. Ja, oder
überhaupt
nicht. Erkennt man es grundsätzlich auch an. Aber was du gesagt hast, also mir ist natürlich wichtig, dass ein Möbel oder ein Einrichtungsgegenstand zu den Personen, zum Raum passt und nicht jetzt mein persönlicher Geschmack ist, sondern ich versuche es immer aus Sicht der Kunden zu sehen, aus der Sicht des Raumes, wo das dann sein soll, aufgrund der Anforderungen, was die damit machen wollen und nicht jetzt aus meiner persönlichen, egoistischen Sache, weil ich habe natürlich meine privaten Lieblingsmöbel etc. Die versuche ich aber kaum aufzudrängen, sondern ich versuche es immer aus der Sicht zu sehen, was ist für dort, für den konkreten Fall, für die Personen, was die da machen wollen, das Beste. Und das gelingt uns, finde ich, generell als Area sehr gut, weil es gibt natürlich heutzutage Millionen Ausführungen, Millionen verschiedener Möbel, selbst in unserer kuratierten Produktpalette. Und da einfach eine zielgerichtete, maximal 3 Varianten, wo dann eine dabei ist für den Kunden oder für die Kundin.
Aber das klingt jetzt sehr versöhnlich, was du sagst, aber ganz so ist es auch nicht immer bei dir. Kann man mit dir über Geschmack streiten, würdest du sagen? Gibt schlechten Geschmack?
Ja, sicher gibt es schlechten Geschmack. Also, ich weiß jetzt nicht, ob ich darüber streite, weil...
Oder einfach gar nicht drüber red.
Ja, wahrscheinlich. Also wie du sagst, wenn mir dann was nicht interessiert oder wenn ich es scheiße finde, dann sage ich es entweder oder lasse die Konfrontation zu oder ich unterhalte mich über ein anderes Thema.
Aber ich sag's dir, ich schätze es extrem. Ich glaube, du weißt es, ja?
Ja.
Dass es so ist. Jetzt bist du, was uns verbindet, ein Bursch aus dem Salzkammergut gewesen. Du vom Wolfgangsee, ich vom Attersee. Die aus dem Inneren Salzkammergut sagen alle, wir kehren nicht dazu, wir sagen beide, wir kehren dazu. Also auch darüber haben wir schon diskutiert. Trotzdem, irgendwie ist es ja weitergegangen dann bei dir. Du hast Lego gebaut und ich kann mich an eine Episode erinnern, die du erzählt hast, wo ich dann gemerkt habe, okay, es ist sehr, sehr früh losgegangen bei dir, das Auge für die schönen Dinge. Wie du erzählt hast, dass du, glaube ich, für deinen eigenen Matura-Ball ungefähr ein Jahr lang gebraucht hast, dass du die Schuhe findest, die du gerne anziehen möchtest. Bin mir nicht sicher, ob es der Matura-Ball war, aber im Prinzip die Geschichte gibt es, oder? Das heißt, du hast damals schon sehr genau gewusst, was dir gefällt und was du willst. Ja.
Also das ist, wenn man so will, eigentlich meine ursprüngliche Leidenschaft gewesen. Ich habe mich so sehr früh im Alter schon extrem für Mode interessiert. Damals, wie gesagt, war ja noch kein Internet und so weiter. Und habe einfach alles konsumiert, von Zeitschriften bis Kataloge, was es damals gegeben hat. Und ja, wenn man so möchte, war das sicher der erste Berührungspunkt auch zu Design dann so wirklich. Das hat sich halt dann nie ergeben, das irgendwie beruflich oder schulisch weiter zu machen. Aber es ist sicher was mir nach wie vor abholt. Also das kann man auch gut mit mir
ach, so was.
Reden. Ja, genau. Also das ist auch, was du zuerst gesagt hast, warum das so ist, also das ist eben auch das Möbelthema. Wenn mich was interessiert, dann gehe ich bis an die tiefste Stelle, was es zum Aussuchen gibt. Also egal, ob das jetzt Rennradfahren ist, ich möchte mir dann so gut auskennen wie der beste Radlmechaniker. Ich kann es natürlich nicht, also ich bin jetzt nicht der beste Radlmechaniker.
Aber Wissen aus dem Extremen.
Ich könnte jetzt in ein Radgeschäft mich reinstellen und könnte dort arbeiten, anfangen. Ja.
Das glaube
also
ich
auch. Bei den Themen, und natürlich fordert das mein Gehirn extrem raus. Also ich kann das nicht mit allen Themen machen oder es verfällt dann auch wieder. Also Musik ist so ein Beispiel. Ich habe mich früher extrem gut bei Musik auskennt. Auch wiederum, bin kein musikalischer Mensch, ich spiele kein Instrument. Aber was so damals wie Soundcloud und diese ganzen neuen Bands, was da gekommen sind. Also ich habe die Sachen kennt, bevor der FM4 oder wer immer, keine Ahnung, die haben das 5 Jahre später gespielt. Ja. Und das ist zum Beispiel, ist mir zu einem gewissen Teil verloren gegangen, weil es dann irgendwann muss ich dann Sachen quasi umswitchen, wann halt dann da so neue Sachen wie das Radfahren oder Wein oder was auch immer. Dann
kommt das mit dem Alter, glaubst du? Jeder verliert doch den Bezug zur Musik. Das ist mir schon mal aufgefallen.
Ja, möglich. Das war jetzt nur ein Beispiel. Ja. Ich kann da noch wahrscheinlich 5 andere Beispiele geben drüber. Ich merke nur, dass dann einfach irgendwann ich quasi das ein bisschen handeln muss, was ich mir merke, weil es natürlich sonst extrem viel Information ist, was so ein Hirn oder Gehirn dann verarbeiten
Stimmt.
muss. Ja. Und deswegen ist auch sicher ein Grund, ich bin nicht sehr gut mit Namen, aber Gesichter kann ich mir extrem gut merken oder ich weiß, wann ich schon mal wen gesehen habe, aber dann die Namen mal dazu auch noch zu merken, schwierig.
Mhm. Ja. Dann warst du am Hallstätter See und hast die HTL dort gemacht. Genau. Reden wir über das noch kurz. Wir brauchen jetzt nicht die komplette Biografie, aber im Prinzip würde ich gern wissen, wie du dann echt den Weg in also dieses Design beruflich auch geschafft hast.
Grundsätzlich muss man sagen, ich habe dann auch als Kind sehr früh und gerne zu zeichnen begonnen. Mhm. Nicht gut, jetzt retrospektiv gesehen. Also ich war jetzt sicher kein Zeichentalent, aber ich habe es gern gemacht. Ja. Also ich habe einfach als Beschäftigung und so weiter sehr, sehr viel zeichnet und das war sicher auch der Grund und auch von zu Hause, also mein Vater hat immer schon eine Werkstatt, eine Holzwerkstatt zu Hause gehabt und hat das als Hobby sehr exzessiv betrieben, hat alle Möbel, die wir daheim gehabt haben, selber gemacht. Also ich habe da schon ein gewisses Interesse natürlich gehabt, aber nie ein Talent. Also mein Bruder zum Beispiel, komplett das Gegenteil, der hat einfach ein extremes handwerkliches Talent, also der hat das sicher geerbt oder übernommen oder wie immer. Ich habe das nie gehabt. Und wie es dann eben nach der Hauptschule zu entscheiden war, was man macht, war dann die Geschichte, dass ich, genau, das ist auch noch Leidenschaft von mir, jetzt fällt es mir nämlich wieder ein, ich koche sehr gern oder esse in dem Fall sehr gern. Und ich wollte damals eigentlich während der Hauptschulzeit immer Koch werden. Mhm. Ich habe immer schon als Kind, meine Mama kocht da gern und gut, da habe ich auch viel mitgekriegt und ich bin ja immer schon mit ihr in der Küche gestanden und habe mit sehr jungen Jahren schon dann auch selber kochen können oder mit ihr Sachen auch gemacht. Und da war dann das Thema, damals war das noch nicht so der hippe Beruf, wie es heute
Stimmt.
ist. Genau, also es war noch ganz eine andere Zeit, muss man sagen. Also das ist jetzt
ja, 20 Jahre her?
Ja, mindestens
circa, oder?
25
Jahre. Ja. Das hat sich extrem gewandelt.
Genau, das muss hat man sich gewandelt, sagen. Wahrscheinlich ja, komplett, in der heutigen Zeit.
Komplett.
Meine Eltern haben mir das ein bisschen ausgeredet, muss man sogar sagen. Und dann war ich beim Tag der offenen Tür in Hallstatt bei der HTL, weil eben mit dem Zeichnen und mit dem, mein Vater, das hat man schon ein bisschen gemerkt, also er hat mich schon ein bisschen in diese Richtung gelenkt, weil er natürlich mit dem Holz und das hat er ihm selber, ich glaube, er hätte selber natürlich gern so eine Schule besucht. Und und dann das war damals nur mit Aufnahmeprüfungen und oder beziehungsweise mit den Noten, die ich gehabt habe, habe ich die, glaube ich, nicht machen müssen. Aber man hat schon ein bisschen was herzeigen müssen und bin dann dort genommen worden und habe dann die HTL für Innenarchitektur und Möbelbau besucht, wo ein sehr starker Fokus auch auf das Handwerkliche war. Also wir haben einmal in der Woche Werkstätte gehabt, wo wir dann die ganzen Tischlerverbindungen, das ganze Konstruktive, eigene Möbel etc. entwerfen, bauen haben müssen und das hilft mir jetzt natürlich nach wie vor extrem weiter, weil ja die Konstruktionen oder das merke ich auch mit Kollegen und Kolleginnen, die diese Ausbildung nicht haben, dass ich einfach ein bisschen mehr nur in die Tiefe gehen kann, auch mit dann Herstellern oder auch mit Produzenten, wenn ich dann diese Verbindungen sehe. Ich weiß, was dahinter steckt, ich weiß, wie was gemacht gehört oder auch die richtige Verbindung und so weiter dahinter steckt und das tut mir jetzt natürlich auch leicht mitreden zu können. Also die Ausbildung war so zart, sie damals war. Ich sage auch immer diese 5, beziehungsweise ich war sogar 6 Jahre dort, weil ich einmal sitzen geblieben bin.
Auch das vereint uns.
Genau, also diese 6 Jahre dort in der HTL kommen mir jetzt noch immer länger vor, als wie die, ich bin jetzt fast 20 Jahre, ist das jetzt fast her, oder 18 Jahre, wie ich maturiert habe. Und die Zeit ist mir schneller vergangen, als wie die Zeit, was ich dort war.
Ich weiß genau, was du meinst. Ja.
und war sicher auch nicht immer einfach. Mhm. Aber jetzt im Nachhinein gesehen bin ich extrem froh, dass ich da dann auch nicht abgebrochen habe damals, sondern die Schule fertig gemacht. Ich habe mir grundsätzlich immer sehr leicht damit lernen, wann mich eben was interessiert hat. Und es ist sehr stark auf den Lehrer oder auf die Lehrerin drauf angekommen, ob ich in einem Fach gut war oder nicht. Und das ist das, ja, wo ich jetzt auch, oder wo viele Leute auch gar nicht verstehen können, warum dann in der an zweiten Klasse das nicht funktioniert hat. Gibt sicher viele Gründe, retrospektive gesehen oder im Nachhinein gesehen. Und ja, im Nachhinein hätte man auch sicher noch mehr auszuholen können.
Sicher,
aber da ist man
immer, natürlich,
oder? Natürlich. Mit 14, wo man da anfängt, halt, finde ich auch eigentlich zu jung. Und das ist aber generell einfach, ja, führt jetzt zu weit mit dem österreichischen
Wenn Bildung, wir jetzt politisieren, Ausbildungssystem.
Nein, wollen wir
das lassen wir. Nicht.
Nein, genau.
Und das deswegen, machen andere.
Genau.
Gott sei Dank.
Gerade ein schwieriges Thema.
Ja. Irgendwann wird uns, oder manchmal wird uns schon irgendwas rausrutschen.
Ja, vermutlich.
Prost, Simon.
Tschüss. Und ja, und da war ich dann bis 19, 20. Und dann...
Was ist 1920?
Nein.
Bis 1920?
19 oder 20.
Okay, passt.
Mein
Schnell
Alter,
mal raus.
Mein Alter damals. Und dann habe ich das Glück gehabt, dass ich untauglich war. Ich habe demnach nicht zum Bundesheer müssen, also habe ich das Jahr, was ich verbraucht habe, quasi auch wieder gewonnen, wenn man so möchte. Und für mich war aber klar, Studium kommt für mich nicht in Frage, weil ich wirklich die Schnauze voll gehabt vom Lernen. Also diese ganze Matura, das hat mich auch so beschäftigt, dieser Druck. Jetzt im Nachhinein natürlich lächerlich oder jetzt, dann lacht man darüber, wie
einfach es eigentlich gewesen wäre.
Ja, absolut. Aber dieses, eben, weil man nie informiert worden darüber ist, was ist das genau. Oder also ich hab diese Matura, das war immer so ein abstraktes Ding für mich und ich habe mir nichts darunter vorstellen können. Und ich habe immer schon, Prüfungsangst gehabt. Und das war für mich, ja, ich war so froh, wie ich die Matura gehabt habe. Und dann wollte ich nicht mehr. Ja. Also,
eindeutig.
Habe dann, wie du sagst, komme Strobel. Die nächste Stadt, die man jetzt ernst nehmen kann, ist Salzburg. Und das war also damals nur meine zwei Tanten. Die waren auch witzigerweise das erste Mal, wo ich mit so richtig Design in Verbindung gekommen bin. Also meine zwei Tanten, die haben immer schon, was ich mir erinnern kann, so High-End-Möbel gehabt. Also die sind damals, die haben in Strobel das Haus verkauft, sind sofort straight nach Salzburg gezogen und haben sehr coole Wohnungen und Häuser gehabt mit eben solchen Möbeln, mit denen ich heute arbeite.
Und die du auch gekannt hast, oder? Diese
Nein,
Wohnungen.
Damit, da war ich noch viel.
Ja, aber die Wohnungen auskannt. Du hast das zumindest gesehen, dass
genau,
es was anderes
ich
gibt.
Ich habe die halt, weiß nicht, ein paar Mal im Jahr besucht.
Ja.
Und ich kann mich noch erinnern, die eine Tante hat damals schon ein Auto gehabt mit Autotelefon. Ja. Also das kennen die meisten heutzutage nicht mehr.
Aber an das erinnert man sich, oder?
Ja, das war ein Festnetzanschluss im Auto, wo ich einfach den Hörer nicht mehr habe können.
Sensation.
Also es war...
Freund von meinem Vater hat sowas gehabt.
Ja, also geisteskrank. Ja. Oder auch diese Scheinwerfer zum Aufklappen und so weiter. Ja. Also,
aber immer noch cool, oder?
Ja,
voll. Das sind die Klassiker geworden an sich.
Genau, und die haben eben, wie gesagt, da kann ich mich noch leider nicht mehr im Detail, aber ich kann mich noch an die Sachen, an die Häuser erinnern. Auch teilweise drin gestanden ist, also auch USM damals schon, Lounge Chair, Alu Chairs. Und das ist schon auch, wo ich sagen muss, ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich da war, aber sicher unter 5 wahrscheinlich oder so. Und ja, das sind Produkte, die gibt es teilweise noch. Also die haben es teilweise, die sind jetzt schon ein paar Mal umgezogen, die haben es teilweise noch und ich habe auch damit beruflich nach wie vor zu tun. Und das ist halt auch sehr außergewöhnlich sicher. Also da gibt es, glaube ich, wenig Genres oder Produkte, die über so lange Generationen nach wie vor funktionieren, weil technisch hat sich zum Beispiel jetzt ein Auto mit Festnetztelefon interessiert natürlich keinen mehr. Ja.
Null, das sind vielleicht Klassiker geworden.
Ja.
Oder Oldtimer, weißt
genau,
du, meinst?
Alles, so wo Technik ja, drinnen genau. ist, die hat sich natürlich extrem weiterentwickelt und das ist beim Möbel ja nicht.
Uhren ist ähnlich.
Uhren ist ein gutes Thema, ja.
Genau, stimmt. Deswegen taugt uns das halt auch. Genau. Long story short. Du kommst nach Salzburg. Ich glaube, über Umwege bist du irgendwann dann bei Rea gewesen.
Genau, habe dann zuerst ein paar Abschweife gemacht. ich habe immer schon, was mir schwer gefallen ist, waren diese ganzen technischen Sachen. Wenn ich es auf der Baustelle gesehen habe oder in der Werkstatt gesehen habe, war es mir klar. Wenn ich das da mit diesen ganzen Layern und Zeichnen habe, skizzieren habe müssen, war es für mich sehr schwierig zum Vorstellen. Und darum war ich jetzt erst einmal ein bisschen in so einem technischen Beruf mit einem Baumeister, weil ich mich da mal auskennen wollte. Das hat mir auch grundsätzlich in der technischen Richtung sehr viel geholfen oder hilft mir nach wie vor. Und dann habe ich ganz witzig auch wieder was für die Jugend, die wahrscheinlich das vielleicht schon gar nicht mehr kennen. Aber ich war damals befreundet mit einer, die oder habe eine Bekannte von mir, die ein Praktikum gemacht hat bei Area, und ich habe das auf Facebook gesehen, wie sie gepostet hat.
Sie was,
hat
du glaubst, die Jugend kennt Facebook nicht mehr, meinst du?
Vielleicht, ja.
Ganz
oder nur mehr vom Hören sagen.
Aber es gibt sicher viele,
die es gar nicht mehr haben.
Ja, ganz sicher.
Und hat auf Facebook ein Posting gemacht, dass Area eine neue Website hat. Und ich habe mir die dann angeschaut, weil ich habe das kannt vom Vorbeigehen. Also das war in der Nähe von meiner Wohnung, und immer wenn ich in die Weiße oder so gegangen bin, ist man also automatisch bei Area vorbeigegangen. Und mir hat das immer schon, aber es war sehr abstrakt. Es hat ausgesehen wie eine Kunstgalerie.
Stimmt.
Immer ganz, ganz ja, spotlighted Installationen und ganz speziell. Also nicht jetzt, dass man da gecheckt hätte, da gibt es jetzt mehrere Möbel zum Kaufen, sondern es hätte ein Architekturbüro sein können, es hätte eine Galerie sein können. Also ich habe schon die Möbel kennt natürlich, die dann teilweise da drinnen gestanden sind, aber bin tatsächlich auch vorher nie reingegangen. Sondern ich habe es halt, oder natürlich bin ich ja öfter die meiste Zeit am Abend vorbeigegangen und habe mir dann die Website angeschaut, habe mir ein bisschen angeschaut, die Projekte, die Möbel, und wollte unbedingt in dieses Möbelthema wieder. Also das war das, ich war davor 2 Jahre selbstständig mit dieser ganzen Zeichentätigkeit, aber ich habe zum einen bemerkt, mir macht es keinen Spaß, die ganze Zeit in meiner Wohnung zu sitzen, merkst du eher, ja. Und da allein vor mich hinzuarbeiten, also das hat mir null Erfüllung gegeben, und ich bin auch da in dieser Zeit auch privat zu den Möbelmessen gefahren. Es ist ja das, was mich einfach am meisten interessiert hat von diesem Ganzen. Also es ist ja auch, muss man auch sagen, die wenigsten, die mit mir in die HTL gegangen sind, arbeiten jetzt nur im Möbelbereich. Also Firmenarchitektur studiert, ein paar sind Polizisten waren, einer ist Zahnarzt geworden. Also wirklich komplett sämtliche Berufe. Also da sieht man auch, wie versatil ein HTL sein kann. Und von dem her gesehen, habe ich für mich dann schon gewusst, ich habe viele Sachen vorher ausprobiert, aber das Möbelthema hat mich nicht losgelassen. Also das, da war immer dann schon eine gewisse Leidenschaft und eine Passion da. Und habe mir dann gedacht, passt, ich bewirb mich, und habe mich beworben und bin genommen worden. Und dann ist das eigentlich losgegangen. Also das Ganze war dann 2011. Juni 2011 habe ich angefangen und
nie wieder gegangen.
Nie wieder gegangen, ja. Und einfach maßgeblich, muss ich auch sagen, die Freiheit bekommen, da das auch mitzugestalten. Also die Hersteller, die Kollektionen, das haben wir eigentlich dann aufbauen dürfen. Und ich habe da auch meine Handschrift natürlich dann sehr stark reingeben, weil ich viele der Kollektionen sehr, sehr gut schon gekannt habe.
Aber es ist ja außergewöhnlich, dass man wohin kommt und dann sofort mitgestalten darf bei einem Unternehmen, das an sich ja, ich würde es nicht sagen fertig ist, aber das ja besteht und das eine Richtung gehabt hat. Und da ist der Edi Meier einfach, glaube ich, trotzdem ein perfekter Mentor gewesen, oder?
Ja, sicher. Also man muss auch sagen, ich habe mich von Anfang an sehr gut mit ihm verstanden. Das war ja fast, klingt immer so, aber fast wie ein väterliche Person für mich, und immer auf Augenhöhe. Also er hat das immer schon sehr gut managen können, wie er mit einem umgeht, welche Freiheiten das er einem gibt, und er hat auch immer sehr viel Vertrauen auch gehabt, muss man auch sagen. Und auch die Chance dann, das mit Linz zu machen, ist auch sehr früh gekommen, ne? Weil ich glaube, da haben sie mir dann Ende 2011, Anfang 2012 gefragt, ob mir das interessieren würde. Und
da machen wir einen Cut, denn da kann man sagen, der Rest ist Geschichte. Und vor allem der Edi Meier, von dem wir jetzt schon gesprochen haben, der Gründer von Area und der eigentlich schon der ein bisschen, würde ich sagen, der Visionär dahinter war, mittlerweile bist du sicher einer davon, der ist gleich in der zweiten Folge mit uns beiden im Podcast. Das heißt, wir werden da wirklich viel drüber sprechen, wie wir eure gemeinsame Geschichte haben und so weiter. Das heißt, wir...
Genau, da können wir...
machen hier einen Break, was zumindest Area betrifft. Und vielleicht stellen wir mich noch kurz vor als zweiten Dude in, genau, dieser Konstellation. Denn wir haben ja vor, dass wir den Podcast gemeinsam machen.
Absolut, genau. Also es war mir auch sehr wichtig. Also ich finde immer, es fad, eine einzelne Person zuzuhören.
Völlig.
Ich brauche das Gespräch. Also du weißt ja, also
wir sind immer Sparing-Partner.
Ja, genau. Also je mehr man mit mir redet, desto mehr kommt da. Und ja.
Das klingt wie eine Drohung teilweise.
Ja, manchmal wahrscheinlich. Genau, also witzigerweise sind wir dann ja draufgekommen, dass wir wahrscheinlich schon uns früher begegnet sind, wo wir uns noch nicht gekannt haben. Also ich war bei mehreren Musikveranstaltungen, die du damals in Salzburg organisiert und,
stimmt,
und
stimmt,
gemacht hast, als Gast sozusagen dort.
Vielen Dank.
Da haben wir uns leider noch nicht gekannt.
Yeah.
Aber ich habe es damals schon extrem leibend gefunden. Und ja, ich kann mich noch genau erinnern, wie wir uns, ich weiß zwar leider nicht mehr genau, wann es war, aber ich kann mich noch erinnern an die Situation, wie wir im Sommer war das draußen vor Area auf dieser, genau, Picknickbank gesessen sind und uns das erste Mal unterhalten haben und ich das auch super faszinierend gefunden haben, weil dein erstes Designstück, was du gekauft hast, war ein Chair One.
Tatsächlich bei euch, gell?
Genau. Mhm. Und das war auch eins meiner ersten Produkte. Oder war,
wusste ich nicht.
Ja, war ganz früh schon ein Produkt, das mich sehr abgeholt hat vom Design her. Es ist immer schwierig zu sagen, ob es mein Lieblingsprodukt ist, weil damit, das ist, hat sicher was auch mit Zeiträumen zu tun. Und ich glaube, das war der Grund, warum du mir gleich sehr sympathisch warst, weil es so ein spezielles Produkt ist.
Ja, voll. Aber auch da wieder diese Qualität von diesen Designstücken, ja, der steht seit, ich würde fast sagen, na, der steht seit 11, 12 Jahren bei mir auf dem Balkon, auf der Terrasse, ja, teilweise im Regen, teilweise im Schnee. Der schaut aus wie neu, wenn ich ihn abspritze. Genau. Wirklich. Genau. Das macht es natürlich schon auch aus.
Genau. Und dann, glaube ich, sind wir immer tiefer eingetaucht und haben wahrscheinlich schon bemerkt, dass wir grundsätzlich sehr viele Gemeinsamkeiten haben. Also du bist vom Attersee.
Genau.
Ich vom Wolfgangsee. Du hast auch, oder bei dir ist sogar immer noch, also du hast einen gewissen Hang zur Rock- und Punk-Musik nach wie vor. Also du hörst jetzt nur Bands, die ich damals...
die du kurz gehört hast.
Genau, also ich habe da einen kurzen Ausflug gemacht tatsächlich, mhm, habe auch mit Hip-Hop angefangen und bin dann wiederum da zum Hip-Hop gelangt und habe so eine kurze, weil es damals, muss man sagen, jeder gehört hat in der Schule, habe so eine kurze Punk-Phase gehabt. Aber bei dir...
Ich bin hängen geblieben.
Genau, bei dir. Du spielst da ein Instrument. Diesbezüglich hat man da sicher dann nur mehr Berührungspunkte, wenn man auch Gitarre oder sowas bedienen kann.
Ich habe es immer spannend gefunden, unsere Freundschaft. Wir haben viele parallele Felder, wo wir beide drinnen sind, aber in diesen Feldern haben wir immer Reibungsflächen. Das heißt, wir sind beide aus dem Salzkammergut, aber du bist vom Wolfgangsee, ich vom Attersee. Wir horchen beide leidenschaftlich Musik, die andere wahrscheinlich als undergroundig empfinden würden, oder? Dann stimmst du mir das zu. Aber bei dir ist Hip-Hop, bei mir ist Punk-Rock. Wir sind, würde ich sagen, leidenschaftliche Tiefschneefahrer. Ich am Snowboard, du auf den Skien. Genau. Also vielleicht macht es genau das aus. Wir reiben uns, aber in der Sache sind wir uns einig.
Wir haben beide einen Uhrenfable, aber richtig, keine Uhr, die wir gemeinsam haben.
Das stimmt. Also obwohl wir mögen unsere Uhren gegenseitig wenigstens.
Ja, genau.
Und sehr sogar. Und wo wir uns, glaube ich, treffen, sind dann trotzdem die Designmöbel, aber da bist du federführend, da bist du immer wieder beratend bei mir gewesen, also sei es beim USM, das ich mittlerweile auch durch alle Wohnungen mitgeschleppt habe, oder bei dem angesprochenen Swan, ich weiß nicht, haben wir darüber gesprochen, über den Swan, den ich mir damals gekauft habe, genau, das war der mit dem Leder und so weiter, also da bist sicher du
ist
der...
Ist ja mein Beruf natürlich.
Also naja, aber das ist ja spannend, wenn du das trotzdem deinen Freunden öffnest. Beruflich war ich komplett auf einer anderen Seite als du, obwohl es mir ähnlich gegangen ist in der Schule. Ich habe nie verstanden, was das mit mir machen soll, was dort ist. Also das, wenn ich zurückschaue, dass ich Matura gemacht habe, ist für mich ehrlich gesagt erstaunlich.
Ja,
und, dass ich dann, und dass ich damals nicht gecheckt habe, dass Studieren genau das Falsche für mich ist, ist umso erstaunlicher nach der Erfahrung in der Schule. Aber ich glaube, mir hat einfach diese Wahnsinnsleidenschaft wie bei dir, die hat mir gefehlt. Und vor allem hat mir als Gymnasiast einfach die Berufsausbildung oder die Berufsperspektive... Du hättest
damals den Pilotenschein schon machen sollen.
Hätte ich machen sollen. Obwohl, ich bin ganz froh drüber. Pilot bin ich dann später geworden. habe mich zwar beruflich in eine Richtung wieder gedrängt, aber es ist trotzdem mein Hobby.
Ja. Der Leidenschaft.
Komplett, ja. Komplett. Aber es ist trotzdem wirklich so, dass ich, wenn ich heute drüber schaue, über meine gesamte berufliche Tätigkeit, dann ist es Geschichten erzählen. Ich habe nie was anderes gemacht. Ich habe zwar in Salzburg das Festival gemacht, wo ich, aber auch das war, irgendwie,
das war eine Geschichte,
das war irgendwie eine Geschichte, ja. wo ich dann komplett was Neues mit meinem Partner damals entworfen habe, dass man 7 Locations in einer Stadt bespielt dann am Abend mit einem Ticket und dazwischen sind die Busse gefahren und man hat sich quasi sein eigenes Festival zusammenstellen können. Du warst einer davon, also es war super.
Ja, leider Air Berlin-Sponsor war.
Es war das Beste.
Also das war
das größte Glück. Ja. Irgendwann erzählen wir vielleicht einmal die Geschichte dahinter. Also ich glaube, es gibt wenige Momente in meinem Leben, wo ich mir gedacht habe, ist das jetzt ein Traum, was da passiert? Aber also merkt ihr das. Gute Geschichte, aber wir müssen uns ja ein bisschen was aufhalten für später. Also das Festival war sicher auch schon Geschichten erzählen. Ich habe sehr früh begonnen, Moderationen zu machen. Ich habe dann sogar einmal Radio gemacht, aber habe dann gemerkt, das ist nichts für mich. Für mich, ich brauche Leute, die mir gegenüberstehen, entweder Publikum oder irgendwen, den ich interview oder mit dem ich ein Gespräch mache, so wie das, was wir beide jetzt gerade machen. Habe dann viele Off-Air-Moderationen gemacht, verschiedenste Sachen. Anfangen tut man da im Möbelhaus, ehrlich gesagt. Man steht in einem Möbelhaus und moderiert Glücksrad. Ja. Fast jeder hat so begonnen, aber es waren gute Schulen. Das heißt, man lernt da einfach viel sprechen, man lernt da sprechen, auch wenn keiner zuhört. Man lernt sprechen, wenn viele zuhören, egal. Aber es war immer das Geschichten erzählen. Oder sei es dann später, wo ich angefangen habe, dass ich für Kunden wie für Area Texte schreibe, aber auch nie deskriptive Texte, ehrlich gesagt, die nur irgendwas beschrieben haben, sondern bei mir war immer das Herz auf der Geschichte. Und deswegen hat mich, glaube ich, auch dieses Design-Thema, das du für mich so geöffnet hast, so abgeholt. Weil dann plötzlich war ein Stuhl, nicht mehr ein Stuhl, sondern da ist eine Geschichte dahinter gewesen von einer Designerin.
Die interessieren die Personen dahinter, egal also ob es der Kunde oder die Kundin ist oder der Designer, die Designerin. Also du, glaube ich, und das war ja das, warum mich dann deine Texte auch so gecatcht haben, weil es eben nicht nur eine banale Beschreibung war, sondern da ist es gar nicht so ums Produkt dann per se gegangen, sondern ja um die Geschichte dahinter und das ist auch der Grund, warum die Magazine
voll
so machen.
Area Essentials heißen die genau, übrigens. Unbedingt genau. Da mal reinschauen.
Schon 2 Ausgaben.
Genau.
Kann man auf der Website bestellen.
Aber ich mag die Menschen einfach.
Ja, genau. Dir geht es um die Leute dahinter.
Und die Geschichten, die sie zu erzählen haben. Und ich bin irgendwann draufgekommen in meiner Zeit. Wirklich egal, was ich da gemacht habe. Ob ich das mit den Bands gemacht habe oder dann mit den Texten. Whatever. Ich bin draufgekommen, jeder hat was zu erzählen. Und im Endeffekt ist das auch der Grund, warum ich dann auch zu Podcasten begonnen habe. Also vielleicht sollte man das auch noch kurz erzählen. Also ich habe dann auch aus reiner Leidenschaft habe ich einen Salzkammergut-Podcast ins Leben gerufen mit meinem Freund Robert Steiner. Der heißt Nicht wieder der Salzkammergut-Podcast. Und wo wir die Menschen des Salzkammerguts treffen und ihre außergewöhnlichen Leben erzählen. Und das sind teilweise sehr leise Menschen in ihrem Alltag. Das sind nicht nur die laut hinausrufen, hey, schaut's mir an, was ich kann. Also wir haben natürlich Prominente im Salzkammergut und die haben wir auch schon interviewt. Aber es gibt genauso Hüttenwirte, die tagtäglich aufstehen und einmal die Hütten, den Eingang vom Schnee freiräumen, damit die Gäste kommen können. Und ehrlich gesagt, auch das sind die Geschichten, die es wert sind, erzählt zu werden.
Absolut,
ja. Aber genau so sind es die Geschichten, die erzählt werden sollen, der Designer. Aber auch eurer Kunden, was wir ja auch machen. Weil auch die denken sie irgendwas Spezielles, wenn sie zu euch kommen und dann sagen, hey, ich habe dieses Zimmer und das war bis jetzt vernachlässigt. Und ich würde wahnsinnig gern aus dem Zimmer irgendwas machen, meinen persönlichen Rückzugsort, könnt ihr mir da helfen oder whatever. Es gibt so viele Geschichten zu erzählen bei Area. Und das war das, was mich immer schon, was mich gehuckt hat. Und ich glaube mittlerweile, wenn ich so nachdenke, ihr gehört zu meinen langjährigsten Kunden, weil das nie aufhört.
Ja,
die
klar.
Geschichten hören nie auf, die man erzählen kann. Und jetzt haben wir halt das nächste Kapitel aufgeschlagen, jetzt machen wir einen Podcast. Und ehrlich gesagt, wir reden uns gerade massiv ein. Ich hoffe, du merkst es, wie viel wir beide schon wieder erzählen können.
Ja, immer. Also das ist ja das. Das ist so vielfältig, die Themen, wie du sagst, weil es ist ja nicht nur der private Bereich oder das Haus oder die Wohnung. Wir machen ja sehr viel im Objektbereich, im Büro, aber auch Gastronomie, Hotellerie, was jetzt nicht unser Core-Fokus ist, aber es sind natürlich immer spannende Projekte, weil da beschäftigst du dich dann ja nicht nur mit ein oder zwei Personen, sondern da geht es ja dann um deren Kunden und deren Klientel.
Voll.
Wie man die abholen
komplett
will oder möchte. Und dann wird es natürlich noch spannender. Ja? Also das kann man natürlich multiplizieren.
Völlig.
Des Todes. Und deswegen, ja, ist da auch so vielfältig, was da passiert, ja? Weil es nie, glaube ich, dann für die nicht Fahrt wird, weil es nie um dasselbe Thema geht. Es geht natürlich schon gar nicht um dieselben Personen, aber es ist aber auch nie dasselbe Ausgangspunkt oder dasselbe Möbel, sondern wir versuchen deswegen auch wirklich die Projekte so zu machen und würden uns ja selber anfaden, wenn man überall jetzt, nur weil es der Bestseller ist oder weil es jetzt gerade modern ist oder immer dasselbe Möbel da propagieren. Ja? Sondern bei uns ist jedes Projekt anders, es schaut anders aus, es sind andere Farben, es sind andere Oberflächen.
Es sind andere Welten teilweise.
Ja.
Gastronomie,
ja, das
so dann so. Aber wieder einzelne Häuser von Architekten geplant, Wohnungen. Dann gibt es Firmen, die bei euch das Headquarter planen lassen, wo ihr trotzdem im Inneren die Corporate Identity umsetzt. Also wirklich von bis alles dabei. Simon, wir müssen jetzt einen Schnitt machen. Zum zweiten Mal ermahne ich dich in dieser Folge. Lass uns noch ein bisschen einen Ausblick geben, was die nächsten Folgen passiert. Wir können vielleicht gleich schon mal sagen, die nächste Folge wird in einer Woche erscheinen und dann werden wir in einen Monatsrhythmus gehen. Schauen wir mal, ob wir dabei bleiben. Vielleicht machen wir hin und wieder mal Sonderepisoden, dann kommen wir ein bisschen früher. Aber generell ist es so, dass wir monatlich erscheinen werden mit diesem Podcast und wir haben uns einiges einfallen lassen. Ich würde jetzt nur nicht ins Detail gehen, aber was sind so die Stichpunkte, die dir einfallen? Was wird dieser Podcast auf jeden Fall sein?
Also es würde mal bei jeder Folge einen neuen Wein geben.
Das ist ganz klar. Du, der ist gut übrigens, gell?
Ja, ist ja sehr trinkbar, gell?
Absolut.
Ja. Erstens einmal.
Das ist mir das Wichtigste.
First things first. Genau. Und wir werden dann natürlich schon in Möbelthemen reingehen, wenn es eben wo spezielle Sachen gibt. Ihr könnt uns aber gerne in die Kommentare reinschreiben, wann euch was besonders interessiert, dann können wir gerne das aufnehmen. Aber wir werden eben, wie gesagt, über Trends reden. Wir werden über Designer, Designerinnen reden. Wir werden natürlich auch versuchen, mal Gäste zu holen.
Wir haben einiges vor, was das betrifft.
Genau, weil einfach wir da die Hintergrundinfos haben. Wir werden aber Produkte reden, die man noch nicht zeigen darf, aber natürlich im Podcast reden drüber darf man.
Wir werden einmal schimpfen.
Wir werden einmal schimpfen, auf jeden Fall, genau, wenn ein Produkt nicht so ist, wie man das vorstellt.
Also über Geschmack kann man dann doch nicht streiten. Oder streiten. Schauen wir mal.
Über meinen wahrscheinlich.
Ja, genau. Wir werden uns einige an Kategorien einfallen lassen. Genau. Das heißt, verschiedene Sachen, die immer wieder kommen, zwar nicht in jeder Folge, aber es wird schon so sein, dass wir, das wird sehr aufgelockert sein. Also ich glaube, so ein durchgehendes Gespräch wie heute, das gibt es dann in Zukunft nicht mehr. Genau. Aber das war heute einmal notwendig, würde ich sagen.
Wir werden auch jedes Mal auf einem anderen Möbel sitzen.
Absolut.
Das ist auch schon mal zu versprechen.
Aber ganz ehrlich, ich hoffe, dass das immer so gemütlich sein wird. Weil ich war ja skeptisch bei dem Lounge Chair, warum gleich beim ersten Mal diesen absoluten Designklassiker oder den Inbegriff des Designklassikers. Aber ich sitze unfassbar gut.
Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Das
ist ein gutes Zeichen.
Auch deswegen haben wir ihn gewählt, weil es natürlich, selbst obwohl er schon so alt ist, es gibt auch da was, was vielleicht noch nicht alle wissen. Es gibt zwei verschiedene Größen. Also du sitzt im neuen Maß, so sagt man das, und ich im klassischen. Also das ist das Originalmaß, was von Billy Wilder.
Ich wollte das glänzen mit dem Namen.
Ja, ich gönn's da.
Ja.
Und du sitzt im, heutzutage muss man sagen, fast, also ich muss fast sagen, 99% aller Lounge Chairs, die wir verkaufen, ist das neue Maß. Weil der natürlich mit 1,65 super, super klar war, wahrscheinlich schon für die damalige Zeit.
Und klar und breit, glaube ich, gell?
Genau. Und aber das ist auch zum Beispiel ein kleines Gimmick, was man eben wählen kann nach wie vor. Also es werden nach wie vor beide Varianten angeboten. Und was ganz Neues, du kannst es vielleicht kurz zeigen, du hast diese Lumbalrolle, weil Vitra jetzt endlich mit einem runden Kissen rausgekommen ist.
Gehört die dazu?
Nein, es ist ja nicht für ein Lounge Chair, es ist für ein Sofa rausgekommen. Aber ich bin sehr froh, es passt von der Breite perfekt, es passt von der Lumbalstütze perfekt, weil das ist immer was, was öfter kommen ist. Vor allem, wenn man dann mit dem Fußteil benutzt und ein bisschen reinrutscht, dann hat man hinten ein bisschen das Hohlkreuz und da ist jetzt diese Nackenrolle, kann man nicht sagen, sondern Lumbalrolle perfekt. Und ich kriege es in die gleichen Leder, ich kriege es in die gleichen Stoffe beim Loungechair. Und das ist für mich jetzt auch, dass man so ein Produkt nur mehr komfortabel machen kann, nur mehr aufwerten oder verbessern kann. Und das gibt es jetzt erst seit 2 Monaten, wann überhaupt. Und das kennt man fast keiner. Und wir zeigen es jetzt aber auch bewusst in den Schauräumen, damit man das den Leuten auch aktiv zeigen kann, dass das gibt.
Und jetzt zeigen wir es im Podcast, im Video, Genau. Aber genauso, wir sprechen drüber. Ich glaube, dass man wirklich sehr, sehr viel lernen wird in unserem Podcast. Man wird unterhalten, aber man wird dafür lernen, zum Beispiel das Wort Lumbalrolle, Habe ich noch nie gehört.
Ja, ich weiß gar nicht, ob es gibt, aber es ist halt der Lumbalbereich, das ist der untere Rückenbereich beim Bürodrehstuhl.
Lass uns das so nennen.
Diese Stütze und das ist halt, ja, Nackenrolle kennt man.
Stimmt.
Darum glaube ich, können sich die Leute vorstellen, es ist einfach ein rundes Kissen, Stimmt. Zylindrisch und ist einfach eine Stütze für den Lumbalbereich. Ja.
Simon,
nehmen wir es so.
Auf unseren Podcast. Es war eine tolle erste Folge. Vielen Dank.
Ich freue mich. Ich
freue mich auch sehr. Danke euch fürs Zuhören.
Danke, danke.
Und
bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.
Danke. Aria erzählt. Wir kommen wieder.